Primal Kompass. Immer wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer weiteren Folge Immo Kompass, dein Podcast rund ums Thema Immobilien. Mit mir dabei wie immer der wunderbare Frido.
Servus.
Und heute wollen wir uns mal über das Thema Zwangsversteigerung austauschen. Ich bin da ehrlich gesagt noch recht unerfahren. Ich war weder auf einer Zwangsversteigerung, ich habe nur hier und da mal so ein bisschen was dazu gehört. Aber umso besser, dass Frido da schon ein bisschen mehr, sage ich mal, auf dem Kerbholz hat, sei es jetzt Finanzierung oder auch Erfahrungen aus dem Immo-Prozess. Und ich glaube, für unsere Zuhörenden wäre so eine Frage-Antwort-Runde in dem Format, glaube ich, ganz treffend. Was meinst du?
Ja, das können wir gerne so machen.
Also vielleicht einleitend, was ich in meinem kleinen Kosmos bisher über Zwangsversteigerung mitbekommen habe, ist, dass es unfassbar stressig ist. Also, dass man, wenn man dort vor
welche
Ort
Seite
ist,
jetzt?
Genau. Aber dass man, wenn man dort teilnehmen möchte und sich gegen eine Schar von Mitbietenden durchsetzen muss, wo vielleicht auch mal, ne, Hörensagen auf der einen oder anderen Zwangsversteigerung schon so ein bisschen im Hintergrund geklüngelt wurde und Verabredungen vielleicht getroffen wurden, dass es da einfach sehr, sehr schwierig ist. Aber bevor wir jetzt hier irgendwelche Horrorszenarien oder Märchen vielleicht einbringen und das gar nicht stimmt, was ich gehört habe, sag du doch mal gerne, was hast du denn bisher so, ich sag mal, zum Thema Zwangsversteigerung. Wobei, nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt eine Zwangsversteigerung? Vielleicht fangen wir so erstmal an.
Okay, kommen wir sofort drauf. Ich selbst war aber auch noch bei keiner Zwangsversteigerung dabei. Ich habe nur Kunden begleitet, die zur Zwangsversteigerung gehen wollten, gegangen sind, um halt quasi eine Immobilie zu erwerben. Oder auch schon Anfragen von Kunden gehabt, die kurz davor waren, dass eine Zwangsversteigerung bei ihnen vollzogen wurde oder sie im Vollzug war. So viel mal dazu.
Also ich sag mal so, die da waren, hatten wahrscheinlich die Hoffnung, einen guten Schnapper zu machen.
Ja, haben auch welche, die ich kenne. Also ich habe auch schon Finanzierung wirklich danach begleitet und da gab es Höhen und Tiefen, um das mal so zu sagen. Genau, was ist eine Zwangsversteigerung? Eine Zwangsversteigerung ist letztendlich, so wie das Wort schon sagt, eine Versteigerung, in dem Fall ja einer Immobilie, die deshalb versteigert wird, weil es zu einem Kreditausfall kam, vereinfacht gesagt. Also normalerweise ist der Ablauf so, du nimmst einen Kredit auf und bedienst den ganz brav, so wie sich das gehört. Wenn du aber irgendwann mal aus welchen Gründen auch immer in einen Zahlungsverzug kommst, dann ist das erstmal im ersten Moment nicht so schlimm. Also ich sag mal 1, 2, 3 Monate, da kommt also es nicht gut, weil das sind dann in der Regel Rücklastschriften auf dem Konto. Das bedeutet auch, du bekommst eigentlich gar keinen anderen Kredit mehr. Eine Rücklastschrift sorgt häufig schon, und das ist auch egal, ob es die Handyrechnung oder 3 Euro bei PayPal sind, sorgen bei manchen Banken tatsächlich direkt dafür, kein Kredit für die nächsten 12 Monate.
Ja, krass.
Egal, ob es erklärt werden kann und auch egal, ob du noch für 500.000 auf einem anderen Konto liegen hast. Persönlich, also selbst schon bei Kunden erlebt, wo das so passiert ist tatsächlich.
Das ist ja wild.
Sieht nicht jede Bank so, aber manche sind da tatsächlich im 0 und 1 denken. Genau, gut. Jetzt aber sagen wir mal, du hast quasi mehrere Monate deine Rate nicht bedienen können. Dann kommt irgendwann halt die Bank und sagt mal, hey, was ist denn da los? Ne? Es gibt dann Mahnungsstufen, Zahlungsaufforderungen, irgendwann eine Fristsetzung. In der Regel versucht aber auch die Bank mit dir eine Lösung zu finden. Das heißt, da sitzen ja auch nur Menschen und in der Regel wollen die halt wissen, was ist das Problem? Hast du deinen Job verloren, sonst irgendwas? Greift dir irgendeine Versicherung? Was ist los? Ja, das heißt, die fangen nicht sofort an und sagen, okay, wir gehen jetzt in die Zwangsversteigerung, sondern es wird erstmal versucht, eine Lösung zu finden. Wenn da keine Lösung gefunden wird, auch mit Fristsetzung, egal wie, man kommt nicht vorwärts, dann kündigt die Bank in der Regel das Darlehen und sorgt dann dafür, dass es zu einer Titelerwirkung kommt. Das heißt, sie vollstrecken dann letztendlich, wenn man das so möchte, die Juristen werden jetzt wieder sagen, nee, so ist das nicht genau. Ich versuche es jetzt hier nicht juristisch korrekt zu erklären, aber ganz einfach
gesagt. Wir sind
ja
auch keine Juristen, wir versuchen es ja nur im Groben, ne?
Genau. Es gibt direkt also einfach die Zwangsversteigerung und beziehungsweise die Zwangsversteigerung. Jeder, der schon mal eine Immobilie finanziert hat oder plant, eine zu finanzieren, sollte sich auch mal den Kreditvertrag durchlesen oder auch eine Grundschuld, wo drunter steht, was man eigentlich hier gerade tut, nämlich man unterwirft sich einer Zwangsvollstreckung, ohne dass da großartig ein Urteil oder ein Bescheid oder sonst irgendwas zugehen muss.
Mal jetzt, zu dem Punkt möchte ich gerne was sagen, ja, weil das habe ich nämlich relativ früh am Anfang selber auch im Zuge eines Notartermins quasi festgestellt, dass dort ja quasi auch wieder juristisch nicht korrekt, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, die Art Beweislast umgedreht wird. Weil es ja, glaube ich, sonst so ist, dass wenn die Bank jetzt quasi, sage ich mal, was einklagen wollen würde, dann könnte der Schuldner das ja quasi irgendwie so in die Länge ziehen und die Bank bleibt irgendwie auf der Kohle sitzen oder muss darauf sehr lange warten. Und ja, in der Grundschuldbestellung findet ja auch dieser Wechsel statt, dass die Bank sich da absichert und dann der Schuldner quasi das irgendwie beantragen muss, vollstrecken muss, wie auch immer. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, genau. Also es ist so, dass du dich eigentlich der sofortigen Zwangsvollstreckung sozusagen unterwirfst. Mhm. Das ist so ist es vereinfacht, jetzt sage ich mal, ausgedrückt.
Genau. Ist ja auch plausibel, ne? Man muss nur wissen, was es bedeutet, finde ich, an der Stelle.
Genau. Also Tipp an der Stelle, einfach mal wirklich eine Grundschuld oder einen Kreditvertrag lesen, wenn man schon einen zu Hause hat. Einfach nochmal quasi weiter hinten das Kleingedruckte lesen sozusagen. Was heißt Kleingedruckt, ne? In der Grundschuld steht das eigentlich ziemlich genau drin. Ja,
genau. Ich habe dich rausgebracht. Genau. Wir waren bei dem Punkt, dass die Bank beim Amtsgericht den Antrag auf Zwangsversteigerung stellt.
Genau. Also, das heißt, man hat letztendlich, wird dann von der Bank beim Amtsgericht einen Antrag auf Zwangsversteigerung gestellt. Das Gericht prüft die Unterlagen, gibt dann das Verfahren letztendlich frei. Danach geht es dann darin, dass ein Verkehrswertgutachten vom Gericht beauftragt wird und dementsprechend erstellt wird. Und diese Verkehrswertgutachten, wenn man eins gesehen hat, das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, meistens weit ab, vor allem nach unten gesehen, von dem, was man vielleicht eigentlich dafür zahlen würde.
Also gut für einen potenziellen Käufer, schlecht für den, der es veräußern muss.
So gesehen ja. Wobei man ja auch immer sagen muss, auch bei einer Zwangsversteigerung richtet sich der Preis so ein bisschen nach Angebot und Nachfrage. Also wenn es ein gutes Objekt an sich ist, wird der Preis da auch ziemlich sicher weit hochgehen. Mhm. Ja, genau. Und dann wird ein Verkehrswertgutachten, wie gesagt, erstellt und dann auch entsprechend in diversen Portalen, Zwangsversteigerungsportalen oder auch auf dem Amtsgericht vermutlich irgendwo immer noch ausgehangen. Und dann dauert es aber eine gewisse Zeit, bis es zum eigentlichen Versteigerungstermin kommt. Also grundsätzlich muss man sagen, dieser Prozess ist sehr, sehr, sehr langatmig. Das heißt, ab dem Moment, wo man seine erste Kreditrate nicht mehr bedienen kann, bis es dann wirklich zum Zwangsversteigerungstermin kommt, das dauert 2 Jahre teilweise. Ja. Mhm. Oder auch gegebenenfalls manchmal noch länger. Und ja, grundsätzlich, aber um mal noch einen Schritt weiter nach vorne zu gehen, da muss man jetzt keine Angst vor haben. Ja, also ich habe ja eben schon mal gesagt, ne, was muss denn passieren, dass es zu sowas kommt? Ja, erstmal muss man sich, wie gesagt, seine Kreditrate nicht mehr leisten können. Das heißt, man hat gegebenenfalls keine Mieteinnahmen mehr. Zusätzlich verdient man kein Geld mehr. Der komplette Rücklagenpuffer ist aufgebraucht. Ja, man kriegt auch aus der Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte kein Geld geliehen, sage ich jetzt mal. Kriegt das Geld nicht beschafft, um seine Raten zu bedienen. Bekommt keinen Job und so weiter und so fort. Also es muss schon mal einfach viel schief gelaufen sein. Ja. Und dann zusätzlich noch mit der Bank keine Einigung gefunden werden. Und dann hat man, manchmal gibt es ja auch noch die Option zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt die Immobilie auf eigene Faust, ja. Und auch das ist dann unerfolgreich gewesen, ja. Insofern, dass man vielleicht einfach wirklich keinen Käufer gefunden hat oder sich halt erst nach einem halben Jahr oder so darum kümmert, wenn eigentlich die Katze schon in den Brunnen gefallen ist. Ne? Die Katze, genau. Ne, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Weil man halt einfach das nicht von vornherein mit der Bank kommuniziert hat, ja. So, jetzt haben wir also alle Sicherheitsnetze, sag ich jetzt mal, oder alle potenziellen Strohhalme, an denen wir uns noch festhalten könnten, einfach ignoriert, reißen lassen, wegfahren, whatever. Dann kommt es halt zu diesem Prozess und der Zwangsversteigerung an sich. Mhm. So, das ist jetzt, sag ich mal, die Sicht aus demjenigen, der Schuldner ist, ja, ja, und noch Eigentümer.
Ja, ja.
Soweit nachvollziehbar?
Nachvollziehbar, check. Also den Prozess, bis es soweit kommt, er dauert lang und ja. Der Startpreis für die Zwangsversteigerung, hast du eben auch schon erwähnt, ist das Verkehrswertgutachten.
Genau, das ist meistens ja quasi, sogar noch darunter, meistens sogar ja, irgendwie 50-70% davon. Ja. Genau.
Genau, und jetzt ist ja quasi das Setting einmal gesetzt, okay, ne, die Bude wird zwangsversteigert zu dem und dem Preis. Jetzt geht es ja darum, okay, wie läuft so eine Zwangsversteigerung vor Ort denn eigentlich ab? Also, ne, was, wie ich es eingangs genau gesagt habe, was muss man da, worauf kann man sich da einstellen?
Genau, eine Sache noch ganz kurz. Wir hatten das auch schon mal in den ein oder anderen Folgen. Es gibt ja den sogenannten Beleihungswert. Der Beleihungswert ist den Wert, den die Bank mithilfe des Beleihungswertverfahrens feststellt an einer Immobilie und was für die eigentlichen, ja, in der Regel die eigentlichen 100% sind, ja. Also vereinfacht gesagt nochmal, um es für alle ins Gedächtnis zu rufen. Normalerweise ist eine volle Kaufpreisfinanzierung aus Sicht einer Bank keine 100% Finanzierung, sondern schon direkt eine mehr als 100% Finanzierung, wenn es um die Besicherung geht. Denn der Beleihungswert ist der aus Sicht der Bank nachhaltig erzielbare Verkaufspreis, ja, den sie halt auch bei Marktschwankungen erreichen würden, so ungefähr. Ja, also mit einem Sicherheitspuffer drin. Das muss man halt einfach wissen. Und das ist halt das große Thema, auch für Banken deswegen immer. Was passiert, wenn sie jetzt aber einen vollen Kaufpreis finanzieren und es kommt nach 3 Monaten schon dazu, dass der, oder nach einem halben Jahr, oder Jahr, wo halt kaum was getilgt ist dazu, dass der Eigentümer und somit Schuldner, sage ich jetzt mal, ihr in Verzug kommt. Und es kommt dann schon zu einer Zwangsversteigerung. Das ist halt ein großes Thema für die Banken. Mhm. Genau, und deswegen finanzieren auch so wenige oder wird sehr ungern ein voller Kaufpreis finanziert oder und oder darüber hinaus noch mehr, sage ich jetzt mal. Gut, jetzt haben wir also das Thema, wir haben eine Zwangsversteigerung. Man muss übrigens sagen, es gibt auch Teilversteigerungen an der Stelle. Es gibt nicht immer nur eine ganze Immobilie, sondern es kann auch sein, dass nur ein Teil einer Immobilie versteigert wird. So einen Fall hatte ich nämlich letztens bei einem Kunden. Da ging es darum, dass es ein Zweiparteienhaus war. Also sagen wir mal so, es waren 2 Parteien, aber es war ein rechtlich nicht in 2 Parteien getrenntes Haus. Also es gab keine Teilungserklärung. Und da hat quasi die eine Partei sich mit der anderen anscheinend zerstritten. Und ja, und die haben es halt auch aus meiner Sicht ungünstig gelöst vorher, nämlich halt nicht vorher geteilt, ja, sondern halt alles zusammen gemacht. Und dann ist es halt so gewesen, dass die eine Partei jetzt, wie gesagt, in die Zwangsvollstreckung kam. Und eigentlich, ja, das Problem für die Bank jetzt hier ist, das wird kein Mensch kaufen. Stell dir vor, willst du mit irgendeinem Fremden Eigentümer ein und derselbe Immobilie sein und dafür auch noch haften für alles, was der tut?
Auf keinen Fall.
Also ist eigentlich der einzige wirkliche Interessent der andere Eigentümer.
Und ja.
Warum es dann überhaupt zu einer Zwangsversteigerung kam?
Who knows? Wahrscheinlich formhalber muss das irgendwie so den Prozess gehen. I don't know.
Die müssen sich gut zerstritten haben, ja. Das ist immer so das Thema, auch mit Freunden kaufen und so weiter und so fort. In einer Immobilie immer schön alles trennen. Jeder macht seine Finanzierung und so weiter und so fort.
Besser.
Wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Sorry für den kleinen Exkurs. Jetzt sind wir also vor Ort. Der Zwangsversteigerungstermin findet statt. Im Vorhinein haben wir schon mal das Verkehrswertgutachten bekommen und das war's auch. Wir bekommen also keine Grundschuld, keinen Grundbuchauszug in der Regel. Wir bekommen in der Regel
kein Exposé, kein Gutachten.
Gut, das Gutachten bekommen wir. Das Gutachten ist ja dann quasi das Exposé ohne Grundrisse, ohne alles.
Okay. Ja. Also Lage, genau. Zustand, Größe, das, was man, wenn man jetzt, sage ich mal, normal vor einem Immobilienerwerb, was man sich so ranholt, das ist nicht möglich. Wie sieht das aus mit der Besichtigung?
Größtenteils nicht. Gibt es häufig auch nicht. Ist auch häufig nicht möglich.
Also kaufst du die Katze im Sack?
Du kaufst die Katze im Sack. Und ja, das viel Wichtigere an der ganzen Geschichte ist allerdings das Thema, dass ich auch vorab nicht prüfen kann, ob ich es mir finanzieren kann. Ja, also das heißt, eine Bank kann einem eigentlich gar nicht vorher sagen, ja, wir kriegen das hin oder kriegen das nicht hin. Wenn man jetzt, ich sag mal, seit Jahren bei der Sparkasse ums Eck bei Manfred eine Kunde ist, ja, dann mag das sein, dass der einem sagt, ach komm, ich kenne dich schon, Dieter, du hast hier genug bei uns liegen, wir können das schon irgendwie deichseln, dann mag das gehen. Ja, oder jemand, der ein großes Immobilienportfolio hat mit vielen freien Grundschulden und so weiter und so fort und hat vielleicht sogar eine Kreditlimitlinie von 1, 2, 3, 4, 5 Millionen. Ja, kenne ich auch Menschen, die das haben. Mhm. Oh, für die ist das ein bisschen ein anderer Business Case. Aber jemand, der jetzt seine allererste oder zweite Immobilie da kaufen will, sollte auf jeden Fall genügend Cash in der Tasche haben. Denn, wie gesagt, man weiß vorher nicht, welchen Wert errechnet da die Bank. Wirklich? Wie viel davon finanziert sie? Viele Banken finanzieren auch grundsätzlich keine Immobilien, die aus einer Zwangsversteigerung kommen. Das muss man wissen. Ja. Selbst wenn das ein Palast ist, den du für die Hälfte vom Wert bekommen hast, gibt es Banken, die aus Prinzip sagen, nein, Zwangsversteigerung machen wir nicht. Und ja, dementsprechend ist das umso wichtiger, vorab da auch wirklich Gespräche zu führen mit einem Kreditvermittler, mit einer Hausbank, mit irgendeiner Bank und zu sagen, hey, haben wir grundsätzlich Banken, die das finanzieren? Mhm. Wie sieht das aus? Wie sind da die Erfahrungswerte? Man sollte offen und ehrlich auch mit sich selbst sein, habe ich im Notfall das Kleingeld, um nicht nur irgendwelche Nebenkosten zu zahlen, ja, oder die Sicherheitsleistung, da kommen wir gleich nochmal, sondern darüber hinaus vielleicht auch 30% von dem Gesamtkaufpreis, falls die Banken halt sagen, wir finanzieren nicht mehr als 70%, ja.
Ja.
Einfach nur, um mal Zahlen in den Raum zu werfen. Ja. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Das heißt, ja, eine Zwangsversteigerung kann ein Schnäppchen sein, man sollte sich aber bewusst sein, dass da, ja, gegebenenfalls ein höherer Eigenkapitaleinsatz notwendig werden kann.
Mhm.
Genau. Gut. Ich bin also jetzt da. Ich kaufe mir die Immobilie, weil ich den Zuschlag bekommen habe. Ich bin Höchstbietender, freue mich wie ein Honigkuchenpferd. Dann muss ich in der Regel direkt vor Ort schon in bar, per Bankbürgschaft oder Überweisung.
Da ist die Sporttasche voller Bargeld.
Ja, ich glaube, es gibt es wahrscheinlich heute jetzt nicht mehr so. Es war aber auf jeden Fall mal so.
Ja.
Ziemlich sicher musst du 10% Sicherheitsleistung zahlen, ja, beziehungsweise man sollte sich vorher informieren, wie viel man auf welche Art und Weise da umgehend zahlen muss. Und mhm. Weil das ist nicht so wie bei einer, ja, ich sag mal, bei einem normalen Kauf beim Notar, wo ich zum Notar gehe und ja, die Finanzierung theoretisch auch noch eine Woche später klären kann, weil bis der Kaufpreis fertig ist, dauert es nochmal 3, 4, 5, 6 Wochen.
Mhm.
Nee, man hat muss umgehend eine Anzahlung leisten und hat dann in der Regel 4 Wochen, es sind meistens, Zeit, den Restbetrag zu zahlen. Ja.
Verstehe.
Also das heißt, der Kaufpreis ist ziemlich zügig zur Zahlung fällig, was natürlich auch Probleme mit sich bringt, weil man kriegt dann erst alle Objektunterlagen, die hoffentlich vollständig und zufriedenstellend sind, kann dann erstmal selbst besichtigen gehen. Gegebenenfalls, wenn Modernisierungen notwendig sind, auch dann erst wirklich eine Modernisierungsausstellung machen. Jetzt stellt euch vor, du hast eine kleine Bruchbude, zwar zum Spottpreis bekommen, musst aber halt größere Modernisierungen durchführen. Dann musst du halt auch nochmal mit einem Architekten oder sowas rein. Ja, der muss dann Zeit haben, zeitnah haben. Der muss zeitnah die Kostenaufstellung machen, damit du das Ganze gesamt bei deiner Bank einreichst. Und die Bank muss dann auch noch zügig das Ganze bearbeiten, genehmigen, die Kreditverträge erstellen, die Grundschuldform erstellen. Du musst zum Notar die Grundschuld eintragen, die muss eingetragen sein. Kann man ein bisschen beschleunigen den Prozess, indem man mit einer rangrechtlichen Eintragung arbeitet, also einer Notarbestätigung sozusagen. Und dann, dass man halt rechtzeitig den Kreditbetrag auch ausgezahlt bekommt.
Und was mir gerade einfällt, ich habe mal gerade so überlegt, was mir noch wichtig wäre. Man lernt ja auch potenziell, wenn die Wohnung vermietet ist, den Mieter oder die Mieter erst danach kennen. Man kriegt ja auch dann erst ein Bild, wer wohnt da eigentlich. Und das ist ja auch noch so eine kleine
genau.
Ja,
also wenn es eine Wohnung ist. Wobei ich da sagen muss, meine eigene Erfahrung war, dass die zwangsversteigerten Objekte eigentlich fast immer eigengenutzte waren oder kein Mieter mehr drin war, weil sonst wären die Kreditraten ja häufig noch bedient worden, wenn es Mieteneingänge gegeben hätte. Genau. Aber das wird nicht immer so sein. Genau.
Ja.
Hast du absolut recht. Und ja, andererseits, wenn ein Mieter vielleicht drin wohnt, ist es insofern, also wenn es noch einen Mieter gibt, ist das insofern vielleicht ganz gut, weil man dann vielleicht mal Zutritt zur Wohnung bekommt, wenn man dann weiß, wo sie liegt und was auch immer.
Ja.
Ja. Genau. So viel ist das tatsächlich dann. So oder so ist da grundsätzlich so der Ablauf.
Mhm.
Genau. Also, Fazit so ein bisschen erstmal an der Stelle schon. Zwangsversteigerung, ja. Ich kenne auch schon Kunden, die haben da ein Schnäppchen gemacht, muss man einfach so sagen. Aber es ist genauso, wie du sagst, die Katze im Sack kaufen. Also ich habe auch vor allem ein Beispiel, das ich gerne gleich erzählen kann, wo es ziemlich nach hinten losging.
Würdest du sagen, dass so Zwangsversteigerungen aufgrund dessen, was dir im Vorfeld an Informationen zugeht, dass das eine Art Glücksspiel ist? Oder glaubst du oder kennst du Leute, die wirklich zur Zwangsversteigerung gehen und für sich so ein gewisses Schema haben, womit sie relativ wenig auf die Schnauze fallen? Weil so wie das jetzt für mich klingt, ist es eigentlich relativ nebulös, worauf du dich da einlässt. Weil halt im Nachgang, wenn du das erste Mal dahin fahren darfst und besichtigen darfst und so weiter und so fort, ja erst alles so aufgedeckt wird, was du ja im Normalfall vorher schon brauchst, um den Kaufpreis und so weiter, das Investment an sich bewerten zu können. Ist das ein reines Glücksspiel?
Also, sage ich mal so, ich würde es halt einfach niemandem empfehlen, der seine erste, zweite, dritte Immobilie kauft. Ich würde es Leuten empfehlen, die halt schon Immobilienerfahrung haben, vielleicht das eine oder andere Negative auch schon erlebt haben. Ja, also einfach auch wissen, worauf man sich hier und da vielleicht mal einlässt, was gewisse Dinge bedeuten. Ja, also ich würde sagen, ein Glücksspiel, dass man, also jetzt nicht mit der Chance 1 zu 1 Million, so nach dem Motto, sondern ein Glücksspiel eher so ein bisschen, je mehr man sich grundsätzlich mit dem Thema Immobilien auch praktisch auskennt, also nicht nur aus Büchern und Theorie, sondern praktisch auskennt und auch ein Gutachten lesen und verstehen kann und auch wenn man eine Immobilie von außen sieht, Baujahr und so weiter hat, das auch quasi bautechnisch einschätzen kann, ja, und auch ein paar rechtliche Dinge einfach weiß, dass da, ja, je mehr Wissen da halt einfach vorhanden ist und Erfahrungswerte, umso, ja, weniger Glücksspiel, wie du es nennst, ist es, würde ich sagen.
Okay, okay, check. Aber dann gib uns doch mal Einblicke. Du hast es jetzt gerade so schön angeteasert. Ich glaube, alle warten darauf, auf das Musterbeispiel, was passieren kann und
genau.
Das Worst Case.
Genau, also Risiken. Du hast ja Risiken bei einer Zwangsversteigerung halt. Du weißt halt, wie gesagt, nicht, was die Bausubstanz und so weiter betrifft. Na klar, du hast das Gutachten, aber du hast es dir halt nicht selbst mal angeschaut. Wenn da noch Bewohner drin sind, weil das kann ja auch sein, dass einmal Mieter, was du eben schon mal angedeutet hast, es können ja aber auch die Eigentümer sein, die halt einfach ja die Kreditrate nicht bezahlen und behaupten, sie können für das alles nichts und ne, Corona hat Schuld und deswegen und außerdem die Regierung und alle und deswegen haben sie keine Jobs mehr und deswegen können sie Kreditrate nicht bezahlen und ziehen auch deshalb nicht aus der Immobilie, ja, und gegebenenfalls muss es dann zu einer Zwangsräumung kommen und so weiter und so fort. So Späße muss man sich halt auch überlegen. Das kommt, glaube ich, nicht häufig vor, aber könnte ja vorkommen.
Genau. Wenn es vorkommt, dann dauert es wahrscheinlich sehr lange.
Genau. Und wird richtig spaßig. So, und dann gibt es halt noch das Thema, du weißt halt nicht, was für Grundschulden eingetragen sind oder überhaupt für Rechte, also auch Nießbrauchrechte, Wohnrechte, whatever. Mhm. Und das ist das große Problem. Gewisse Rechte werden zwar im Rahmen der Zwangsversteigerung gelöscht, ja, aber einer solchen Löschung muss gegebenenfalls auch zugestimmt werden. Und das ist der Fall, wo ich auch hinaus möchte. Ich hatte einen Kunden, der hat bei einer Zwangsversteigerung eigentlich zu einem recht guten Preis die Zusage bekommen. Und wir hatten dann auch Banken tatsächlich, die die Finanzierung begleitet hätten, aber halt gesagt haben, wir wollen mit unserer Grundschuld in den ersten Rang. Jeder, der die anderen Folgen von uns gehört hat, weiß, Grundschuld, erster Rang, was das bedeutet. Ne?
Pole Position.
Pole Position bedeutet für die Bank, in erster Stelle werde ich bedient in einem Falle einer Zwangsversteigerung und da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man auch alles Geld zurückbekommt, was man verliehen hat als Bank. So, und in dem Fall war es so, dass die Grundschuld, dass da mehrere Grundschulden eingetragen waren und zwar nicht nur für Banken, sondern auch für Gesellschaften und Privatpersonen. Das war was ganz Wildes, weil das ganze Objekt hat, glaube ich, 200.000 Euro gekostet dann am Ende. Und da waren 15.000 Euro Grundschuld für die eine Privatperson, 20.000 für eine GmbH, 40.000 für irgendeine Bausparkasse, die es seit 20 Jahren nicht mehr gibt und so weiter. Ja, komplett wild. Und die große Herausforderung war jetzt nicht das von der Bausparkasse, die es nicht mehr gibt, zu lösen, weil die wurde von irgendeiner anderen aufgekauft. Dann hat die das halt einfach dann genehmigt, dass die Grundschuld gelöscht wurde. Privatpersonen konnte es tatsächlich von vielen Umständen geklärt werden. Die waren nämlich verstorben und es wurde auch die Grundschuld wurde auch nicht großartig vererbt oder sonst irgendwas, sondern war halt dann einfach nichtig tatsächlich in dem Fall, wurde das irgendwie gelöst. Aber wir hatten das große Problem mit einer eingetragenen GmbH, die es so nicht mehr gab, sondern die umfirmiert hat, deren Geschäftsführer und Miteigentümer sich geändert haben und so weiter und so fort. Und es war ein riesen Heckmeck für den Kunden herauszufinden, und er hat es auch über viele Wochen nicht geschafft, wer da letztendlich dann die Personen sind, die genehmigen müssen, dass diese Grundschuld ausgetragen wird. Mhm. Und der nächste Clou ist ja, wenn eine Privatperson oder halt nicht eine Bank, sondern irgendwer da halt eine Grundschuld eingetragen hat, muss ja auch erstmal nachgewiesen werden, dass diese Gegenleistung, der Gegenwert der Grundschuld, sich schon erledigt hat. Also muss quasi die Person, stell dir vor jetzt, irgendjemand hat auf deine Immobilie, oder ne, andersrum gesagt, wie wird denn sichergestellt, wer jetzt Recht hat, ob diese Forderung ausgeglichen ist? Ja, das Thema bei einer Grundschuld im Vergleich zu einer Hypothek ist ja, dass eine Grundschuld immer bestehen bleiben darf. Das heißt, sie wird auch eingetragen, unabhängig von einer Forderung. Das heißt, du kannst auf meiner Immobilie dir 50.000 Euro Grundschuld eintragen lassen, natürlich mit meiner Genehmigung, obwohl du mir gar keine 50.000 Euro geliehen hast, sondern einfach nur, warum auch immer, ja? Vielleicht hast du mir auch 50.000 geliehen, die habe ich dir aber noch zwei Tage später wieder zurückgegeben. Und die Grundschuld von 50.000 bleibt aber trotzdem bestehen, damit man sich halt den Gang zum Notar nochmal spart und die Notarkosten. Ja? Mhm. Mhm. Also musste jetzt erstmal herausgefunden werden, welche Person steckt dahinter oder wer genehmigt die Austragung und gibt die Person auch wirklich das Ganze frei und sagt, naja, die Forderungen sind ausgeglichen. Weil sind die Forderungen nicht ausgeglichen, muss quasi der neue Eigentümer die Forderung gegebenenfalls noch ausgleichen.
Das muss die Grundschuld dann quasi rauskaufen. Wenn da jetzt eine Privatperson mit 15.000 drin steht, so, dann muss er dieser Privatperson 15.000 geben, damit sie sagt, jo, jetzt kannst du es austragen, weil jetzt ist beglichen.
Ja, beziehungsweise ein Teil des Kaufpreises wird dann, aber das ist dann halt wieder komplex, weil es muss ja erst einmal geschaut werden, wer ist erstrangig, zweitrangig, drittrangig, an welcher Rangstelle Check. Steht derjenige jetzt. Der muss dann ausgelöst werden. Ich meine, es ist dann so, dass der aus dem Zwangsversteigerungserlös herausgezahlt wird. Das heißt, das muss nicht persönlich passieren, aber trotzdem muss der dem Ganzen ja zustimmen. Und es muss passieren. Es kann nicht einfach gelöscht werden. Es ist auf jeden Fall ein Riesenhackmack in dem Fall gewesen. Ja. Es mag vielleicht auch andere Fälle geben, wo das anders gelöst hätte werden können, wie auch immer. Hier war das auf jeden Fall so. Und mit sehr viel Zähneknirschen, irgendwann haben sie es so hinbekommen. Ich weiß nicht, ob diese eine Grundschuld jemals gelöscht wurde. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Hausbank, die mit dem Kunden schon zwei andere Objekte finanziert hat, dann irgendwann wirklich nach mehreren Ablehnungen immer wieder gut zureden seitens des Kunden und noch anderen Personen, dann gesagt hat, okay, wir machen's. Wir machen's. Ist uns egal, was hier passiert. Wir machen es, wir begleiten es. Ja. Ja, also ich sag mal, das war sehr, sehr, sehr viel Hickhack. Auch auf meiner Seite, weil ich mit vielen Banken gesprochen hatte damals. Der Kunde hat mit vielen Banken persönlich gesprochen, um halt von sich zu überzeugen, dass sie halt weniger Wert auf die Immobilie, sondern auf ihn auch gelegt haben. Die Hausbank hat es am Ende tatsächlich aber auch nur gemacht, weil die noch andere Immobilien hatte mit freien Grundschulden von ihm. Also quasi, sie hatten Immobilien, die sie finanziert haben von ihm, wo die Restschulden deutlich geringer waren, als was der Objektwert hergab. Und so haben sie das dann quasi intern verargumentiert, dass sie das Spielchen das mitmachen. Das
klingt recht stressig, um es mal
also das milde, war wirklich mal ein Fall mit genau, das war wirklich mal ein Fall mit Katze im Sack gekauft.
Ja. Aber wir wollen die Podcast-Folge ja mit etwas Positivem beenden, mit Blick auf die Zeit. Was war denn so das Positivbeispiel, welches du miterlebt hast?
Das war tatsächlich ein Kunde, der hat einfach eine Zwangsversteigerung gewonnen sozusagen, einen Zuschlag erhalten, 30.000 unterm, ich sag mal, Marktwert, den ich auch errechnet habe, hat das Objekt sehr gut vermieten können und ist mit positivem Cashflow rausgelaufen am Ende des Tages. Hatte eine schöne Wohnung bekommen. Es war auch ein bisschen Hickhack mit, er muss die Anzahlung leisten und bis dann alle Unterlagen zur Finanzierungsprüfung da waren und die Finanzierung genehmigt waren. Da musste er ein paar Mal auch beim Amtsgericht gut zureden, dass es kommt und nicht an ihm liegt. Die haben aber mitgespielt mit einer Fristverlängerung. Deswegen ging das sich am Ende aus. Also von daher durchaus auch positive Erfahrungen gemacht. Ja. Grundsätzlich sage ich halt einfach nur, macht's vielleicht nicht mit eurer als erste Immobilie.
Richtig, und habt einen gewissen Puffer und gewisses Repertoire an Nerven parat, falls im Nachgang noch was kommt. Grundsätzlich, weil du es eben gesagt hast, in beiden Beispielen, dass man dann immer so ein bisschen extra Zeit sich raushandeln musste oder einer bestimmten Partei deutlich machen musste, woran es gerade liegt, dass es nicht so schnell läuft. Ich glaube grundsätzlich, das wissen die ja aber auch alle, machen es ja nicht zum ersten Mal. Wenn man mit Immobilien was macht, dann sind da einfach mehrere Parteien immer involviert, wo jetzt vielleicht das eigene Objekt, welches man finanzieren möchte, nicht an erster Stelle steht, sei es Ämter, sei es Banken, Notariate, Verkäufer, Makler, whatever. Man braucht einfach immer Geduld, man braucht eine gewisse Gelassenheit, am besten jemanden, falls man selber noch keine Erfahrung hat, der einem da so ein bisschen die Sorgen und Ängste nimmt durch die Erfahrung, die er selber gesammelt hat. Aber das sei einfach nur einmal an der Stelle erwähnt. Ich würde sagen, haben wir's für die Folge. Fand ich recht spannend, da nochmal so das ein oder andere rund um das Thema Zwangsversteigerung und aus deiner eigenen Erfahrung mitzubekommen. Danke dir dafür. Cool, dass ihr wieder dabei wart, reingehört habt. Wir freuen uns, euch auch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Wie immer, wenn ihr unseren Podcast hilfreich findet, wenn ihr Themenwünsche habt, dann lasst gerne ein Abo da. Folgt uns gerne auf Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ich jetzt nichts weiter vergessen habe, Frido, dann ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
Servus.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.